Das Ergebnis ist also, es gibt in Deutschland ein Beschäftigungswunder und dieses Beschäftigungswunder lebt in großen Teilen davon, dass an die eingerichteten Jobs der Maßstab, ob sie den Mann ernähren, zunehmend nicht mehr anzulegen ist. Und wenn das so ist, dann reicht das Geld natürlich auch nicht dafür, um daraus noch eine wachsende Überschussbevölkerung zu finanzieren, die für diese, auch für dieses Beschäftigungswunder nicht gebraucht wird. Und was macht die Sozialpolitik? Die blickt auf die widersprüchlichen Konsequenzen ihrer Erfolgsstory und betrachtet das weiterhin genauso, wie sie es immer betrachtet hat, nämlich sie hat ein Kostenproblem, sie hat ein Finanzierungsproblem und deswegen muss sie die Rentenversicherung so umbauen, dass die in irgendeiner Weise dieses Kostenproblem bewältigt. Und an dem Punkt kann man eigentlich nochmal sehr schön studieren, worin die wirkliche Leistung der Sozialversicherung besteht. Das ist eine staatliche Einmischung in die Frage, wovon hat eigentlich die nationale Arbeiterschaft zu leben? Gerade die Agenda 2010 zeigt sehr deutlich, dass der Staat es überhaupt nicht einfach negativ gesprochen dem Kapital überlässt, wie sie die Löhne und Arbeitslebenszeiten definiert, sondern dass er mit seinen ganzen rechtlichen Regelungen sich sehr einsichtig und fördernd zeigt für den Standpunkt, der Lohn hat als Kostenfaktor rentabel zu sein und dieser als Kostenfaktor rentabel zu seiende Lohn soll dann gleichzeitig derjenige sein, von der auch diejenigen mitfinanziert werden, die nicht mehr arbeiten müssen. Das produziert die Lücken in der Rentenkasse und das produziert dann die neuen Überlegungen und Berechnungen, wie dieses Kunstwerk dann trotzdem hinzukriegen ist. Alle Politiker, die sich das Ganze als dieses immanente Problem stellen, die arbeiten sich an dieser zynischen Frage ab. Wie soll das gehen, aus einer Lohnsumme, die gerade dadurch gerechtfertigt ist, dass sie ein Kapitalwachstum zustande bringt, das man gerade will und sicherzustellen hat, dass das vereinbar ist damit, dass irgendwie die Leute, die dafür arbeiten, auch noch über die Runden kommen, und zwar nicht nur in ihrem Arbeitsleben selber, schon das ist in Frage gestellt, sondern auch dann, wenn sie es nicht mehr tun. Und so kommt dann dieses Ergebnis zustande, dass gerade und ausdrücklich diese reiche Republik sich ihre ausufernden Sozialkosten immer weniger leisten kann. Ja, warum kann sie das nicht? Weil sie die sozialen Leistungen ins Verhältnis setzen zu dem, was das Kapital an Lohn zahlt. Und genau das die Leistung der Sozialversicherung fürs Kapital ist, nämlich den Faktor Arbeit so hinzuorganisieren, dass sie damit ihr Wachstum zustande bringen und ihren Erfolg in der Weltmarktkonkurrenz sicherstellen.
Ich habe noch eine Frage. Dieser Bezug auf die Lohnsumme, die ist ja staatlich so festgelegt. Da gibt es halt dieses schöne Modell. Es gibt auch Staaten, die organisieren das ganz anders. In Österreich sagen sie eben nicht nur, es muss die Lohnsumme der Beschäftigten zugrunde gelegt werden, sondern da sollen halt die Beamten und Selbstständigen, was es sonst noch so gibt, auch einzahlen. Sodass dann in Österreich zum Beispiel eine höhere Durchschnittsrente rauskommt als hier und der Staat da offensichtlich nicht sich diese Finanzierungsprobleme einhandelt.
Was war jetzt die Frage?
Die Frage ist, die staatliche Abwägung, dass das jetzt so, wie es hier organisiert ist, in anderen Staaten anders organisiert wird und ja, diese Unterschiede zustande kommen.
Ich würde dem erstmal entnehmen, das ist tatsächlich, und das ist ja schon eigentlich die ganze Härte in dem, was Sie sagen, das ist tatsächlich eine Frage des politischen Befindens ist. Ob der Mensch das relative Glück hat, in einer österreichischen Rentenversicherung zu sein oder in einer deutschen. Die Frage, was ist dem Staat eigentlich die Finanzierung der Sozialleistung im Lande wert, ist offenbar der Gesichtspunkt, unter dem die Frage entschieden wird, reicht das Geld zum Leben halbwegs hin oder nicht. Da wird kein, auch in Österreich, da mag ja mehr rauskommen. Aber auch in Österreich wird ja nicht das, was der Mensch zum Leben bekommt, ins Verhältnis setzt zu den tatsächlichen Leistungen seiner Arbeit in Sachen gesellschaftlicher und Kapitalreichtum, sondern wird ins Verhältnis gesetzt zu der staatlichen Entscheidung, was lassen wir uns, übrigens ausdrücklich auch so formuliert, was lassen wir uns das Soziale kosten? Dass der Lebensunterhalt der Leute vom Standpunkt der staatlichen Rechnung Kosten sind, ist da genauso ausgemacht wie hier. Und die Differenz liegt darin, dass der eine Staat vielleicht in der Frage, was leistet sich die Gesellschaft in dieser Hinsicht und was leistet sie sich nicht, ein wenig liberaler verfährt als der andere. Die Radikalität, mit der in Deutschland da vorgegangen wird, übrigens hat durchaus seinen Grund darin, in dem, was Deutschland mit seiner Kapitalmacht und seiner Kapitalwucht auf der Welt will und erreicht hat. Das ist ja die Kehrseite der ständigen Relativierung der Lohnkosten, ist ja die Kehrseite eines Wirtschaftswachstums. Deutschland ist Exportwelt, weißt du auch das noch? Dass sich selber dafür rühmt, in dieser Hinsicht die Führungsmacht in Europa zu sein. Ja, offenbar ist das dann der Gesichtspunkt, unter dem die Frage gewälzt wird, wie viel darf es kosten, wenn jemand nicht mehr arbeitet und trotzdem ein Geld kriegen muss. Das ist eigentlich, wenn man das nochmal zurückbezieht auf den ersten Punkt, das ist eigentlich die Härte von dem, was ich da erläutern wollte, dass diese Art über Lebensbedingungen zu verfügen, den Menschen auch nicht nur in der Arbeit, aber sowieso in der Frage, was verdient er und warum und wie viel und wie lange, eine abhängige Größe von den Berechnungen seines Arbeitgebers ist, sondern das, was der Arbeitgeber mit ihm anstellt und mit ihm berechnet, ausdrücklich von Staatswegen zum Bestimmungsgrund dessen gemacht wird, wie er dann im Leben dasteht. Dass es eben gar nicht einfach das Werk des Kapitals ist, die Löhne zu senken und zu definieren, sondern dass es wesentlich mit einer Leistung des Sozialstaats ist, diese Definition vorzunehmen. Das eigentlich gerade, sagen Sie gerade mit Ihrem Argument sehr schön. Ja, da rechnet vielleicht die eine Staatsgewalt so und die andere so. Aber dass das Leben und die Lebensbedingungen derer, die sich abhängig beschäftigt beschimpfen, eine Frage der machtmäßigen Entscheidung und Definition der Politik ist, und mit der Frage, was braucht der Mensch vielleicht, was produziert er mit seiner Arbeit überhaupt, alles nichts zu tun hat. Das ist da genauso.
Wobei der zitierte Unterschied ja erstmal gar keiner der Großzügigkeit ist. Der versicherungsmäßige Unterschied ist der, dass Österreich einen größeren Kreis von Verdienende zur Finanzierung der Rentenkasse heranzieht. Da müssen die Selbstständigen, also auch die Doktoren, auch die für die Zähne und so weiter auch
rein. Lehrer.
Das ist, also wo die Staaten sich da, wenn man die beiden mal vergleicht, unterschiedlich einteilen, ist in der Frage, bei welchem Personenkreis muss der Staat eingreifen, damit sein Prinzip gilt. Die Leute haben gefälligst, bis sie den Arsch zusammenkneifen, von dem zu leben, was sie selbst verdienen. Das Prinzip ist in Österreich dasselbe wie hier. Die Leute haben von dem zu leben, was sie selbst verdienen. Der deutsche Staat hat entschieden, da muss er bei den unselbstständig Beschäftigten eingreifen mit diesem Umverteilungssystem, wo er den laufenden Einkommen was abzwackt und damit auch die Ausgemusterten noch am Leben hält. Der österreichische Staat hat gesagt, er braucht einen größeren Kreis. Er nimmt mehr die Geldverdiener allgemein dafür her, dass die, bei denen das mit dem Geldverdienen durch nach seinem gesetzlichen Alter Schluss ist, auch noch irgendwie leben können. Deswegen ist die Finanzierungsbasis der Rentenversicherung in so einem Staat wie Österreich größer. In allen Ernstes schlägt das bislang auch noch dahingehend durch, dass sie eine etwas größere Rente bekommen als hier. Aber wie gesagt, es ist nicht die Großzügigkeit der Ausgangspunkt, sondern es ist eine politische Entscheidung darüber, wie finanziert man das und für welche Preise erklärt sich der Staat mit seiner Rentenkasse für zuständig. Das ist übrigens in Deutschland nicht in Stein gemeißelt. Ne? Seit dem ist es so. Den kennen auch die deutschen Rentenpolitiker jetzt. Ob man nicht vielleicht die Finanzierungsbasis der Sozialversicherung um ein paar zusätzliche Geldeinkommensbezieher erweitern müsste.
Also soweit ich weiß, ist es doch so, dass es bei dieser Rente auch eine Obergrenze gibt, ab der man nicht mehr pflichtversichert ist. Und es gibt ja so irgendwelche Grünen oder so, die sagen, man muss auch Personen, die jetzt ein höheres Einkommen haben, einfach in die Rentenkasse noch mit reinnehmen, um, so suggerieren die das, um das dann besser zu machen. Der Punkt dabei ist aber, der Grundsatz, dass aus dieser Rentenversicherung, auch wenn die mit ein paar tausend Euro mehr Monatseinkommen drin sind, dass die dann ihre dann auch wieder so berechneten Renten dann wieder rauskriegen, dann ist ja genau dasselbe. Also der Widerspruch, dass auf der einen Seite gesagt wird, es gibt diesen Lohn, der nur sozusagen die Kosten oder der Kostenfaktor für die Rentabilität eines Unternehmens ist. Auf der anderen Seite soll der Lohn doch das Leben der Menschen, das mehr ist als eine Rentabilität zu sein, finanzieren. Dieser Widerspruch bleibt, ob man diese Grenze höher macht, ob man da noch einen Beamten reinnimmt oder was eben die Grünen, glaube ich, wollen, wenn ich da richtig informiert bin. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied.
Ja, ihr müsst mal ein bisschen die andere Seite betonen. Ja. Gerade wenn ihr jetzt sagt, wenn die sagen, anheben oder Beamte reinnehmen, dann ist eines unterstellt, dass von den Einkommen der normalen Lohnbezieher eine bessere Rente auf jeden Fall nicht zu zahlen.
Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Das vernichtende Urteil über den Lohn, das ist ja, wird ja dadurch gerade nochmal bestätigt.
Also ist die Verweigerung der Rentenbasis die Alternative dazu, auf gar keinen Fall die Löhne für höhere Prozentsätze bei den Beiträgen belasten zu wollen, sprich die Arbeitgeber mehr belasten zu wollen. Das ist halt die Idee.
Der Punkt ist,
wobei das wirklich nur technisch, aber es ist eigentlich wurscht. Ja. In Deutschland ist es so, dass zwar bei der Rentenversicherung, da ist das Einkommen gekappt auf das Mann, Beiträge bezahlen muss, aber da müssen alle Selbstständigen, die müssen das bezahlen. Wo es das gibt, dass eine Beitragsbemessungsgrenze auch das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung ist, das ist bei der Krankenversicherung. Also das ist jetzt so
vielleicht doch der Punkt, das ist an dem Vergleich zwischen dem österreichischen und dem deutschen System immerhin sehr sinnfällig, dass der deutsche Gesetzgeber diesen Mangel des Lohns als Einkommensquelle kennt und gesetzgeberisch kennzeichnet. Das reicht nicht zur Altersvorsorge, das ist dadurch regelrecht aufgeschrieben. Dass er sagt, das muss zwangseingezogen werden, sonst geht das gar nicht. Das sieht man der Form dann schon an. An dem Prinzip ändert sich aber gar nichts, wenn das vielleicht sogar ein bisschen besser geht, wenn man auch die Besserverdienenden mit einbezieht.
Das sind so Ideen, ne, die sind eigentlich eben schon gesagt worden, die eigentlich immer noch mal unterstreichen, dass der, also wenn man schon in dieser bornierten Weise über die Sache nachdenkt, wie finanzieren wir die Rentenlücke, dann ist unterstellt, dass der Reichtum der Gesellschaft, wenn die Arbeit produziert, denjenigen, der den Lohn dafür kriegt, nichts angeht, sondern das, wovon er leben muss, das ist, was er selber vergleichsweise zu anderen an Gelderträgen im Leben erwirtschaftet hat, ins Verhältnis gesetzt zu dem, was diejenigen erwirtschaften, aus denen das jetzt gedient wird. Dieses Verhältnis ist von vorn bis hinten die Festlegung darauf, dass insgesamt die Summe der, sag mal, der nationalen Lohnkosten funktional zu sein hat für ihre Funktion, die sie fürs Kapital hat. Und auf keinen Fall in irgendeiner Weise deren Freiheit der Lohnkalkulation in den Weg kommen darf. Und das hat man erstmal abgehakt, wenn man sich dann der Frage zuwendet, kann man nicht noch ein paar mehr Beitragszahler da reinziehen, damit es dann trotzdem funktioniert.
Hat dann allerdings auch gleichzeitig den Widerspruch und dieselben Kriterien der Anreiz, dass dann eine ganze Menge Geschäft nur in die private Versicherung da vorher gelegt war.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Die dann eingebunden, also wenn jetzt Besserverdiener in die Zwangsversicherung mit eingebunden werden, dann geht deren private Rentenversicherung ja als Geschäftsquelle
so
kaputt.
Ich wollte zum letzten Punkt vielleicht nochmal das so mir oder anderen verdeutlichen. Man merkt an der Debatte, um die wir jetzt hin und her diskutieren, so schön, es ist gar nicht so, dass der Staat einfach beide Gesichtspunkte kennt. Davon muss die Klasse irgendwie leben können und das Kapital sein Geschäft machen. Sondern der Sozialstaat beharrt darauf, dass das, wovon die Klasse leben muss, nichts anderes als die frei vom Kapital her definierte Summe ist. Also da wird die in diesem Widerspruch, den die Lohnsumme enthält, ist der Staat nicht für beide Seiten gleich parteiisch, sondern definiert die eine Seite von der anderen her und sagt, erstmal, bevor der Lohn irgendwas anderes ist, muss er dafür, dass das Kapital damit Geschäft machen kann, also als lohnende Kost verrechnet ist, taugen. Und das Soziales, was Arbeit schafft, ist die Parole, die dazu.
Und das Zwischenargument an der Stelle ist, weil ja schließlich die Arbeitsplätze, die das Kapital schafft, die notwendige Voraussetzung und Bedingung dafür sind, den Leuten überhaupt einen Rentenbeitrag abzuknöpfen. Also das, was du sagst, ist ja nicht einfach eine Entscheidung, sondern ein Verweis darauf, dass die Funktion des Lohns rentable Kost zu sein und darüber das Mittel der Herstellung von gewinnbringendem Geschäft auch die Geschäftsgrundlage dafür ist, dass überhaupt Gelegenheit zum Arbeiten existiert, an der der Staat sich dann in Form einer Rentenformel bedienen kann. Also das hat schon eine Notwendigkeit, dass das Argument so einsichtig ist. Ja, mag ja sein, dass für die Sozialkasse immer weniger übrig bleibt, aber wir müssen ja erstmal, das heißt ja Soziales, was Arbeit schafft, wir müssen erstmal und immer wieder dafür sorgen, dass der Lohn diese Funktion auf jeden Fall in aller Freiheit erfüllt, damit er überhaupt die Grundlage dafür sein kann, auch noch Sozialkassen zu finanzieren.
Man muss diese andere Seite mal so fassen, das ist der organisierte Zynismus, der gerade besteht, gleichzeitig darauf, dass das, was die Leute in dieser Art verdienen, was sie selber in dieser Art verdienen, dafür zu reichen hat, was sie für ihr Leben brauchen. Die Sozialkasse schafft diesen Grundsatz nicht ab, sondern die Sozialkasse sagt, damit das gilt, muss er eingreifen, muss er sich einmischen. Aber er legt die Leute knallhart auf sein Grundsatzprinzip fest, das Leben hat zu reichen, was sie in der Lage sind, ihren Verdienststellen abzuregen. Und da kommt die ganze Unterscheidung her. Bei den Besserverdienern sagt er, das sind Selbstständige, die sollen gefälligst selber für ihre Krankheit, für ihr Alter und so weiter sorgen. Bei den Lohnabhängigen steht er nicht auf dem Standpunkt, Lohn ist eine Einkommensart, mit der geht es nicht, sondern der stellt sich auf den Standpunkt, Lohn ist eine Einkommensart, mit der hat das auch zu gehen. Und wenn er dafür einen riesigen Sozialversicherungsapparat aufbauen muss. Das ist eigentlich der Zynismus von Umlage. Der besteht darauf erstmal, mittlerweile lässt sich das nicht ganz durchhalten, aber im Prinzip besteht er darauf, dass als Lohn verdiente Einkommen hat für alle Fälle des Lebens der Leute, die diese Sorte Einkommen verdienen, zu reichen.
Ja, aber es ist noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also, das darf ich nicht verraten. Es ist ein Widerspruch, dass der Lohn hier von dem Kapital aus definiert wird, nicht für den Lebensraum, das Lebensabend und für vieles andere, dass der nicht taucht, sondern die haben den Gesichtspunkt, die zahlen nur den Lohn nach Gesichtspunkt der Rentabilität für das Kapital. Ein Widerspruch, ein objektiver Widerspruch ist es aber deshalb, weil der Arbeiter nicht bloß ein schlichtes V ist, eine Rentabilitätsüberlegung, sondern da hängt in der Tat noch ein Leben dran. Das heißt, so einfach kann man diese Frau als Mehrwertquelle gar nicht haben. Das heißt, es hängt ein Leben dran. Und insofern ist es erstmal ein Widerspruch. Die Frage ist nur, wie handelt der Staat diesen Widerspruch? Er sagt ja nicht, das ist jetzt eine Widerlegung der kapitalistischen Produktionsweise. Es funktioniert gar nicht. Sondern der sagt, auf der Basis dessen, dass Lohn gezahlt wird und dass dieses Prinzip, müssen wir es immer noch mal so hinkriegen. Und deshalb hat das war ja das Zeichen mit dem Heil. Also der merkt ja die normale, in Anführungszeichen, Gerechtigkeit zwischen den Beitragszahlern und den Anwartschaften. Das funktioniert alles nicht, weil gemessen an den Prinzipien, es ist kaputt. Tatsächlich ein Skandal ist, dass er es so definiert, dass die Leute 35 Jahre gearbeitet haben und dann nicht davon leben können. Also macht er irgendwie so einen Gerechtigkeitsplus und sagt, wenn wir unter diesen Bedingungen dann nochmal Gerechtigkeit definieren, dann kriegen wir auf der Basis wieder aus der Rentenversicherung das zu zahlen, es hin, dass sie auch noch einen Zusatz kriegen. Und deshalb will er ja diese Rente aus den Kassen auch wieder entnehmen. Das heißt also, das Problem ist, dass der Staat auf der Grundlage dieses Widerspruchs versucht, sich den Anschein zu geben, er sei sozial oder er würde für das für den Lebensabend garantiert und er bleibt auf der Rechnungsweise so wie wir ihn kennen.
Also ich weiß nicht, ich denke, es ist mir nochmal härter, als du sagst. Gerade wenn man sich anschaut, was seit dem Beschluss zur Agenda 2010 sich so in den durchgesetzten Beschäftigungsverhältnissen hierzulande praktiziert wird, dann kann man sagen, ist die Leistung der Sozialversicherung in dieser Zeit gewesen, genau das zu organisieren, dass die Senkung des Lebensstandards und der insgesamtigen Größe dessen, wovon die Leute zu leben haben, tatsächlich geht. Der muss auch noch was machen, sondern die ganze Reform des Sozialversicherungswesens erfolgt ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt, dass nichts der Verwendung der Arbeit im Wege stehen darf, was denn irgendeinen Anschein hat, nicht eine Kost zu sein, die sich fürs Kapital lohnt. Das ist erstmal der Standpunkt, auf den der Staat sich stellt mit seiner Reform. Und das Müssen, was du ausdrückst, das findet dann in der widerlichen Art und Weise statt, daraus ein Streitmaterial, wenigstens ideeller Art, zwischen denen zu machen, denen der Staat die Beiträge abkassiert, und denen zu machen, die davon leben müssen.
Und zum Teil wird es gar kein Streitmaterial, sondern vom Staat einfach entschieden.
Ja.
Der Riester-Faktor der Rente gehörte zu den Agenda 2010-Reformen dazu.
Ja.
Da prognostiziert der Staat, dass seine Arbeitsmarktreform eine Lohnentwicklung in die Welt setzen, die nach seinem System der Rentenversicherung zu einem Konflikt zwischen einlaufenden Rentenbeiträgen und fällig werdenden Rentenansprüchen wird. Konsequenz: vorsorglich baut er einen Faktor ein, der sagt, da muss eben ein Teil der Renteneinkünfte von den zukünftigen Rentnern von denen durch Privatversicherung abgesichert werden. Großzügigerweise senken wir nicht nur in Zukunft die Renten dafür, sondern belasten ja großzügigerweise dafür auch die Rentenbeitragszahler nicht mehr. Dafür dürfen sie, wenn sie können, Privatvorsorge betreiben. Also da merkt man, wie konsequent diese Sozialpolitik auf der Organisation von beiden Gesichtspunkten gleichzeitig besteht. Sie nicht nur auf der Organisation besteht, sondern sie auch voranbringt. Derselbe Staat, der an der Stelle eine Senkung des nationalen Lohnniveaus anstrebt, organisiert vorsorglich die finanzielle Haltbarkeit seiner Zwangsbewirtschaftung dessen, dass die Leute von diesen schlechten Löhnen auch im Alter noch leben können müssen, indem er einfach einen Faktor der Rentensenkung einbaut.
Ja, trotzdem, aber es gibt doch dieses Umlagesystem nur deshalb, weil dieser Gesichtspunkt der Umlage von dem Kapital nicht gemacht wird. Das ist doch, deshalb kommt der Staat überhaupt an der Stelle ins Spiel.
Weil in den Lohn, dann ist konsequenter, weil in den Lohn, die das Kapital ihm zahlt, der Gesichtspunkt, dass davon ein Mensch leben muss, ja sogar ein Leben lang leben muss, überhaupt keine Rolle spielt. Der wird für die Leistung bezahlt, die das Kapital von den Leuten gerade haben muss. Passt da. Deswegen gibt es ja überhaupt das Arbeit aus, kein Geld mehr ins Haus. Das folgt aus der Form. Wenn das Geld an die Arbeit des Unternehmens geknüpft ist, ist mit Ende der Arbeit auch Ende mit Geld. Und offensichtlich ist dem Staat geläufig, dass dann auch nichts übrig ist aus der Zeit, als sie noch gearbeitet haben.